hey, volle Pulle, arbeitest ganze Woche, manchmal auch am Wochenende oder so und dann.
Der richtig eingespannt bei Bromance, Mann.
Ey,
Wir sind live,
ich
Mann.
feier's.
Ja, super. So soll es sein, Mann, Alter. Wenn es nicht taugt, dann taugt das alles nicht. Jakob.
Jungs, nicht schüchtern werden, nur weil auf einmal die
Oh, der
Kamera
rote
läuft. Ey,
Button ist
was ist
an.
los
Nee,
mit
aber
dem
Jakob, Alter, was
Mann?
erzählt, Mann? Der macht hier auf Instagram schon wieder einen auf Mr. Handwerker. Was war los bei
Oh.
dir?
Bruder, ich weiß, Dominik, I'm sorry, du bist Gast hier, aber ich muss jetzt euch erstmal zutexten, was bei mir abging die letzten Tage. Das ist ganz crazy. Ich hatte mein Conference Championship Game. Okay? Ich hatte mein Conference Championship Game. Es war noch nicht das Super Bowl, es war noch nicht, dass das Baby hier ist. Aber Marc, du hast diese Journey schon mal gemacht. Es ist wirklich crazy, was du dann letzten Endes doch alles machen musst, wenn du so ein Kinderzimmer einrichtest, wenn du das ganze Equipment ranholst für das Baby. Wir hatten zwei Sachen auf einmal. Wir hatten zum einen, dass wir hier nach Nashville umgezogen sind, unsere ganzen Sachen am Mittwoch angekommen sind und ich erstmal generell auspacken musste, einräumen. Dann erste Panik ist, unsere Couch passt nicht in die Wohnung, das heißt neue Couch geholt und so weiter. Deswegen übel Drama gehabt. Dann realisiert, was alles noch fehlt an Equipment für das Kinderzimmer. Weißt du, mir an Storage Bins und Schränke Klamottenorganizer. Natürlich alles Sachen, die man kaufen muss. Das heißt, ich als Schwabe war eine taffe
Ikea, ne? Wo warst du?
Na, ich habe eine Kombination gemacht. Zum einen Shoutout an TikTok, Shoutout Donald Trump, dass TikTok wieder da ist, weil auf TikTok habe ich so viel gelernt über, wie du Sachen organisierst, wie du am besten Wandschränke einbaust und sowas. Und dann alles
Okay.
von Target. Ich habe von Target Sachen geholt, Amazon etc. Das zusammengefaltet. Aber dann, als wenn es nicht stressvoll genug ist, ja, 3 Tage hintereinander bis morgens um 2 Uhr irgendwie Schränke zusammenschrauben, am Wochenende Babyshower. Und Babyshower war was, Marc, ich war nicht ready dafür,
Du
sage ich dir
warst
ganz
nicht ready
ehrlich.
dafür.
Ich war nicht ready. Ich habe gedacht, also ich habe den Film geschaut, ich war bei ein paar Babyshowern von Kollegen schon mal und so weiter, sah alles eigentlich
Ja.
ganz entspannt aus, paar Dekorationen, Luftballons, bla bla bla, du spielst ein paar Spiele mit Freunden, ihr trinkt ein bisschen was, ihr esst, alles gut, alle gehen nach Hause. Und am Ende hast du das Plus, dass du die ganzen Geschenke hast und du hast ein Measurable, wo du deinen Freundeskreis messen kannst, wer jetzt von jetzt an auf Platz 1 ist, 2 und 3 und so weiter. Je nachdem, wie teuer die Geschenke
Das
sind,
ist Ranking. Danach ist das Ranking gesettet.
je nachdem, wie teuer die Geschenke sind, umso mehr gehst du nach oben oder nach unten, okay? Aber Bro, da ging so viel, das war nochmal richtig, die Stunde vor der Babyshower, diese 2 Stunden davor, war nochmal richtig Adrenalin. Das war so wie ein Vorgeschmack, glaube ich, auf eine Hochzeit oder sowas sein kann. Es war, oh, dann hat das nicht funktioniert, das hat länger gedauert, hier nochmal rumrennen, bam, 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 bam. Stress, 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 bis das Ganze halt angefangen hat. Das
Was habt ihr denn
war
gemacht? War
tough,
das
Bro.
so over the top oder was? Wie viele Leute hattet ihr denn?
Wir hatten, ich glaube, 40 Leute haben
Oh
RSVP am
mein
Ende.
Gott!
Ist es viel?
Ja!
Ja, okay.
Das ist eine Babyshow für uns. Das war im kleinsten Kreis. Sie hatte fünf Mädchen da, fünf Mädels und dann
Okay.
ich.
Okay, dann
Also.
war das vielleicht war das my bad, weil ich habe die Jungs eingeladen. Ja? Ich habe zu meine ganzen Running Backs und sowas eingeladen. Die haben es nicht geschafft. Ja? Josh
Okay.
Jacobs wollte einfliegen. Kollege hat seinen Pass verloren. Andere Kollege hatte Coronavirus, der gerade irgendwie in den USA wieder rumgeht. Aber dann meine ganzen Jungs von meiner Fraternity sind da gewesen, die ganzen Q-Dogs. Hoi! Ja, das heißt, da waren einige Jungs da. Und dann Britt, ihre Familie und ihre Freundinnen und sowas. Gut. My bad, vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr das wissen müssen, aber ja, wir hatten 30 Leute, wir hatten einen Haufen Essen, aber hat Spaß
Krass.
gemacht. Es war
Ich
nur dieser
tatsächlich,
Tag
ich war noch nie
vorher,
in meinem Leben auf
Preparation
einer
war tough.
Babyshow, ne? Außer
Damn.
auf unserer eigenen. Ich war noch nie eingeladen, also als Mann.
Ja.
Normalerweise ist es unter den Mädels, oder nicht?
Ja, also es war auch organisiert von ihre zwei besten Freundinnen haben wirklich geklärt. Die haben das Ganze
Nice.
organisiert. Ohne die hätten wir gar keine Babyshow gemacht, aber die haben geklärt, organisiert, Ballons aufgeblasen, Dekorationen gebastelt. Ich werde
Ah.
später mal noch einen Post raushauen, Digga. Die haben wirklich so Dekorationen selber bemalt und zusammengeklebt mit Hot Glue und so weiter, die du im Laden hättest nicht besser kaufen können.
Krass.
Ja, alles in allem hat super Spaß gemacht, war cool, aber war super stressig. Und ich bin heute jetzt zum ersten Mal aufgewacht in einer Wohnung, wo alle Möbel zusammengeschraubt sind, alles ist weggeräumt und ich konnte meine normale Routine machen und ich bin einfach
Let's go. Ihr seid ready. Ready fürs Baby, huh?
Ja, Mann. Ja, Mann.
Und wir sind ready für den Podcast, Mann.
Hey, here we go. So Intro rein, Mann. Let's go.
Willkommen in Folge 43 bei Game Changers. Yes, sir. Wir haben einen Special Guest am Start. Die deutsche Kicker-Legende. Dominik Eberle, Alter. Was geht ab, Bruder?
Servus. Zwei Franken am Start, endlich mal.
Was das Interessante ist, wir haben hier so ein bisschen einen Boomdown bei uns im Kopf. Das sind immer Bayern am Start.
Das muss sein.
Hatten wir schon mal nicht Bayern?
Die Dame wieder.
Es ist einfach so, Dominik. Die haben es einfach drauf, Mann. Also, ey, uns freut es. Danke, dass du die Zeit nimmst, Mann. Es ist eine Ehre, dich zu dürfen. Erzähl mal, Mann, wie geht's dir, Bruder, Mann? Lang nicht gequatscht, Alter. Erzähl mal, gib uns mal ein Update.
Ja, war schon eine Weile. Also, mir geht's bestens. Ich bin jetzt richtig in Berlin angekommen, eingelebt, mach alles. Also, Saison ist jetzt auch vorbei mit dem Kommentieren. Das war jetzt nochmal ein ganz anderes Ding.
Da wollen wir auf jeden Fall einsteigen, ein bisschen. Erzähl uns mal das. Wie war die Transition? Weil was interessant ist, du als Kicker, ehemaliger Kicker, da bist normalerweise sind ja Specialists nicht wirklich about X's and O's. Muss also jetzt kein Nark gegen Specialists, aber normalerweise interessiert die nicht wirklich, was da an Offense und Defense abgeht. Was aber bei Dominik so interessant ist, dass er krasser Football-Nerd ist und der sein Shit weiß.
Football Brain, ja.
Ja, woher kommt denn das? Also, dass du als Specialist so wirklich involviert warst, was auf dem Feld los ist und dann diesen Step jetzt in diese Kommentatorenrolle gemacht hast.
Ja, weil für mich war es ja, Football hat angefangen nicht als Kicker. Ich war so beliebt mit Ed Reed, Ray Lewis und all den Ravens damals. Ich habe wirklich als Safety dann angefangen zu spielen und wurde dann halt auch mit damit Kicker. Aber ja, ich habe dann es einfach immer gefeiert, habe dann alles studiert und so weiter, dann war es halt okay, ich war viel besser beim Kicken als alles andere. Ein paar Verletzungen dann auch noch gehabt, wo, okay, ich will da bleiben. Aber dann war es im Sommer, im zweiten Jahr im College, wo die Coaches sind halt nicht erlaubt, irgendwas zu sagen zu den Spielern während dem Sommertraining. Mhm. Aber du hast dann diese Player-Run-Practices, heißt. Ja. Und wir hatten quasi so wirklich Fenster von wo die Facility war, die genau übers Stadion geschaut haben und da können halt die Coaches zuschauen beim Training, aber die anderen Coaches oder alle anderen dürfen nicht runter und coachen oder so. Da haben sie gesagt, okay, die Kicker müssen ja eh nicht rennen oder irgendwas tun. Ihr macht jetzt mal die ganzen Playbooks, ihr gebt die ganzen Playcalls, Handsignals und so weiter und seitdem bin ich halt richtig tief drin, ja.
Krass, Mann. Also das ist echt eigentlich ein Weg. So, ja, geht deine welche Coach, ein bisschen involviert.
Ja, welche Coach war das? Weil das ist tatsächlich was ich glaube, ich einige Coaches sich abschauen sollten. Einfach als junger Sportler ist es ja auch ein Riesenvorteil, wenn du mal Football wirklich von der anderen Seite siehst und tiefer in die Materie einsteigen kannst. Gleich.
Ja, also wir hatten zuerst Coach Heupel, das war mein Freshman-Jahr. Das ist jetzt Head Coach bei Tennessee. Das ist auch eine ganz krasse Story.
Du wusstest was. Alter. Schlawiner, Mann. Der wollte einen Shoutout zu Tennessee geben, Mann.
Ja, Coach Heupel hat angefangen da und dann hatten wir auch Coach Yost. Er ist auch ein bisschen rumgegangen.
Yost, kenne ich doch auch noch, oder?
Ja, der war bei Oregon mal, dann war er Texas Tech. Aber ich weiß nicht, wo er danach hingegangen ist.
Okay.
Aber nice. Ja, das war die ganze Philosophie von auch unserem Head Coach, der dann gesagt hat, hey, wenn ihr im Sommer als Specialist da aushelfen kann, dann sagen all deine Mitspieler, hey, wir respektieren euch. Ja, ihr habt einen anderen Task, aber was ihr für uns jetzt tut, wir haben euren Rücken und alles, wenn es in der Saison mal nicht so gut geht oder irgendwas.
Auf welcher Seite vom Ball ist eher deine Expertise, denkst du?
Offense, safe.
Ja, also wirklich, du könntest auch Plays erfinden und sowas und also du weißt wirklich, was abgeht.
Ja, also manchmal, ich kriege dann auch solche kreativen Gedanken von, okay, ich mag diese Formation, ich mag verschiedene Sets, zum Beispiel Joe Brady, ich liebe dieses 4x1, wo er eine späte Motion reinschickt und dann wirklich jemanden underneath als letztes hat, weil es befreit ja alles. Du kannst nicht genügend Verteidiger darunter schicken, du hast eine Art Wand. Und dann solche Sachen funktionieren, dann einfach Pre-Snap-Motion, einfach hilft deinem Quarterback raus, ist es Man, ist es Zone, kommt hier ein Blitz, shiften die, solche Sachen. Ich finde dich so interessant, ich bin dann immer tiefer und tiefer rein.
Wie krass ist das, war super interessanten Punkt, den du gerade bringst. 2016 war mein Locker-Neighbor bei den Cowboys, als ich bei den Cowboys gespielt habe, Kellen Moore. Kellen Moore, ein absolutes Football-Brain. Und er ist genauso, was du gerade erklärst. Er war damals schon immer, er war in seinem Locker und er war unser, das Krasse war, er war Practice-Squad-Quarterback das Jahr. Er war in seinem Locker gesessen und hat immer Plays aufgemalt. Also in seinem Kopf ist er einfach, hat damals schon als Spieler, er hat nicht gespielt, aber sich solche Plays ausgedacht. So ist genauso, wovon du gerade redest. Und schau ihn dir an, wo er jetzt ist. Ist der OC, einer der erfolgreichsten OC in der NFL, und zieht jetzt den Super Bowl ein mit den Eagles. Also, ey, Domi, wenn du... Da liegt vielleicht noch eine Karriere vor dir, Mann.
Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn man Coach ist, dann gibt man eigentlich alles andere auf die zwei, also Familie und so weiter, weil ich kenne das auch. Man ist als Coach, vor allem wenn man sich als junger Coach hocharbeiten muss, du bist da von 4 Uhr in der Früh, wo du Kaffee holen musst für alle anderen, bis Mitternacht. Und dann vielleicht kriegst du 3 Stunden Schlaf.
Das ist ein krasser Punkt, Mann. Ich hatte so viele GAs, mit denen ich gequatscht habe. Ich habe mich immer gut mit denen verstanden. Aber ja, viele von den Jungs haben in der Facility geschlafen, weil es sich nicht rentiert hat, eine halbe Stunde nach Hause zu fahren, dann am nächsten Morgen wieder eine halbe Stunde zurück. Ja, dann nehme ich lieber eine Stunde extra Schlaf, weil ich so oder so um 4 Uhr morgens wieder anfangen muss, für die Coaches das Practice und alles fertig zu machen. Also ja, das ist ein krasser Punkt.
Ich meine, was ihr beschreibt, ist ja das Tiefe im Football. Das ist dieses ganz, diese Wissenschaft, die Science, die Magie, wo die Magie passiert, ja. Und ich glaube, da gibt es gibt eben Leute, die sind ein bisschen Hobby-Magier, ja, das sind die Kommentatoren, das sind Leute wie Dominik, die sich damit beschaffen, die auch wissen, was abgeht und sowas. Aber ich glaube, Dominik wird dir selber sagen, wenn du Einblick hast, in was alles möglich ist, dann siehst du, wie tief dieses Rabbit Hole geht und wie viel du noch lernen musst, um in der Liga dann mitzuspielen. Ja? Ich meine, das Ganze beschreiben zu können, dein kreativ damit umgehen zu können, ist bestimmt eine Sache, aber das ist ja ein lifelong Commitment, dass du da ein System entwickelst, ein System lernst und sowas, auch lernst, wie du es Spielern beibringst. Das ganze Intuitive vom Play Calling, in welchen Situationen du wie gehst. Für mich ein bisschen die Überleitung in vielleicht Themen dieser Woche. Kansas City Chiefs Defense spielt das ganze Spiel lang einen simulierten Pressure auf einer Seite, um dann in der entscheidenden Situation das Ganze zu reversen und den Cornerback zu blitzen. Ja. Das sind eben diese Sachen, die, glaube ich, eben nicht von alleine kommen. Da musst du als Coach und als Football-Wissenschaftler ein Leben lang Erfahrung haben und in diesen Situationen sein, bis du sowas durchziehen kannst.
Ja, weil vor allem, was du gerade angesprochen hast, das ist genau, was Josh Allen dann verwirrt hat. Also wenn man dann sich wieder das Tape anschaut und seinen Cadence und allem mithört, er hat quasi seine Offensive Line wegen diesen simulierten Pressures nach links geschickt und dann kam dieser Corner Blitz von der rechten Seite. Er hat alles gegeben, also richtig geilen Wurf dann sogar noch gehabt. Aber das verwirrt dich. Du siehst es 50, 60 Mal im Spiel, machst einmal die Entscheidung, um es zu vermeiden, dann kommt es von der anderen Seite. Das ist irre.
Das ist genau dieses Game within the Game. Weißt du, du spielst dieses Schachspiel das ganze Game, ganzes Game über und dann auf einmal in diesem entscheidenden Moment denkst du, das kommt, aber dann kommt es direkt anders, weißt du. Aber Shoutout an Spagnuolo, Mann. Der Typ ist ein Beast, der Defensive Coordinator von Kansas City Chiefs. Aber ja, lass ein bisschen in das Game direkt eingehen oder in dieses Championship, dieses Weekend. Genau, und ja, lass mit Kansas City Chiefs anfangen. So das Recap vom Game, erstmal muss man vorab sagen, heftigstes Game. Alter, also Spannung pur, Alter, beide Teams richtig krass gespielt. Paar Situationen, bisschen fragwürdig. Ich und Jakob sind ja beide anerkannte Chiefs-Hater.
Chiefs-Hater, Fanclub-Präsident.
Genau, und, genau. Aber ich will von dir hören, Dominik, wie hast du das erlebt? Du weißt, auf Twitter ist ein Shitstorm wieder losgegangen. Es war einmal der nicht gegebene First Down bei dem Sneak von Josh Allen, wo ein Ref ganz klar die First Down gegeben hätte oder die Markierung war und dann nicht gegeben wurde. Und natürlich dieser insane Catch oder wannabe Catch von Worthy, das lange Ding. Ja, aber nehmen wir uns doch mal rein. Wie hast du das gesehen?
Also ich fange mit, was zuerst passiert ist, und das ist dieser One-Handed-Catch/Nicht-Catch und allem. Man sieht den Ball, wie er den Boden berührt. Ich habe da auch keine Ahnung, wie das dann vollkommen anerkannt wird als Catch. Und wenn man die Regeln sich anhört, das war eigentlich genügend, um es zu overturnen. Also das hätte nie im Leben gelten können als Pick oder als Catch. Aber viele sagen, hey, wenn es gegolten ist, dann sollte es eigentlich eine Interception sein. Da war eine 5-Yard-Flagge für Holding, also Defensive Holding. Kansas City hat den Ball gehabt ohne Ende. Also da verstehe ich diese Kritik nicht. Weil das wäre immer noch Kansas City Ball gewesen, First Down von der 20-Yard-Line oder so. Ich glaube auch, dass Mahomes dann trotzdem Touchdown irgendwie macht.
Genau. Na, aber hundertprozentig, Mann. Bin ich bei dir. Und wie... Okay, geh auf den anderen Spielzug ein, diesen Sneak. Was ein bisschen fragwürdig war, ganz ehrlich, weil die Bills spielen diesen Tush-Push nicht richtig. Die spielen diesen normalen Quarterback-Sneak, ohne dass wirklich jemand von hinten pusht. Und die wurden jedes Mal gestufft. Also was war da? Da war auch ein bisschen komische Coaching-Decision für mich.
Ja, also die haben das schon immer so gemacht, weil du willst ja quasi das auch benutzen, um irgendwas anderes draus machen zu können. Und zum Beispiel Josh Allen, er kriegt keinen Tush-Push, aber dafür kann ich 100% sagen, dass Joe Brady dann irgendwann mal so eine Speed-Option hat, wo, hey Josh, du gehst jetzt zwar in die B-Gap oder so, du wartest einfach, wo die Lücke sich kreiert, bist groß genug, kannst rüber. Aber wenn die dann wirklich das so spielen, dann hast du einen James Cook, der keine Outside-Contain-Guys hat. Pitch ihm den Ball, er geht für 60 Yards und ein Tuddy oder sowas.
Ja, aber ich glaub, das ist auf jeden Fall die Idee gewesen. Würde für mich auch in Einklang sein mit dem, was ich über die Bills weiß. Ich kenne die Bills als bisschen tricky Guys, die mögen mit Finesse und sowas gerne mal auch punkten und scoren. Weniger als so die brutale Gewalt, als die einfach nur pure physisch, wir hauen dir auf die Fresse. Wir haben einen physischen Spielzug, aber wir haben einen Trickplay von diesem Spielzug runter. In der Situation fand ich das vielleicht einfach nicht ganz, also sicher haben die ihre Research gemacht und Gründe gehabt, warum die es so gecallt haben. Aber du tust ja deinen Guard praktisch isolieren. Ja, du tust deinen Guard isolieren. Du hast nicht mehr dieses Triple Team oder dieses Double Team und das One-on-One-Matchup gegen diese Defensive Tackles von Kansas City ist nicht einfach.
Das Krasse ist, die wurden davor dreimal schon gestufft. Also die haben das, weißt du, und dann das immer wieder zu machen und dann, okay, zu deinem Punkt, ich verstehe auf jeden Fall, dass du vielleicht eine Speed-Option spielst oder da draus irgendeinen anderen Spielzug spielst, aber es immer wieder zu versuchen und es funktioniert immer und immer wieder nicht, war fragwürdig. Trotzdem, nichtsdestotrotz, bei diesem 4. und 1, wo es drauf ankam, im 4. Quarter, meiner Meinung nach, hat Josh die Grenze zum First Down überschritten. Ja. Wie hast du das gesehen?
Es ist schwierig, weil man sieht natürlich immer auf Twitter und überall diese Stillbilder von, hey, der schaut draus, als ob er 3 Meter drüben ist, aber es ist dann der Kamerawinkel. Und diejenigen, die das am besten sehen können, sind halt die 2 Schiedsrichter und die Pylon-Cams. Mhm. Und dann ist es halt auch immer so eine Sache, okay, zu welchem Zeitpunkt ist Forward Progress stoppt? Wann ist alles? Wo, in welcher Hand hat er den Ball? Und das waren halt wirklich Millimeter. Und das ist nicht so wie zum Beispiel bei einem Touchdown, wo der Zipfelpunkt vom Ball muss die weiße Linie berühren und dann ist es ein Touchdown. Genau. Bei so einem First Down, das ist ja nicht, als ob genau diese 30 oder 35 Yard Line man überqueren muss oder berühren muss, dass es gegolten ist, sondern der Schiedsrichter
Linie,
kann...
Die wir sehen auf dem Fernseher, ist nur eine virtuelle Linie. Das ist nicht genau exakt.
Genau, weil... Wenn zum Beispiel die Chain Gang dann 10 Zentimeter weiter vorne ist oder so, dann ist es trotzdem noch kein First Down, egal wo die stehen. Also ein bisschen merkwürdig, dass die den Ball gespottet haben und nicht direkt gecheckt haben, okay, wie weit ist es wirklich, sondern die haben es halt direkt gegeben, dass sie short waren.
Ja, ey, glaubt ihr, das ist was mal sich auch noch ändern wird in der Liga, also technologisch. Mhm. Weil ich finde, du hast im Fußball, hast du ja diese, ich weiß nicht, wie die Technologie funktioniert, aber die können ja feststellen, ob der Ball die Torlinie berührt hat oder nicht. Gäbe es nicht die Möglichkeit irgendwie, dass man so eine Technologie irgendwann mal einführt?
Also ich bin ein Riesenfan davon, absolut. Dann ist keine Frage mehr, habt ihr irgendwie so eine Technologie im Ball eingebaut oder wie auch immer, aber dass da keine Frage mehr besteht. Weißt du, weil sowas macht einfach, weißt du, so spielentscheidende Entscheidungen, das ist einfach echt nicht cool, dass es dann, und dann dieses Hin und Her, weißt du, dann lässt du das Fragezeichen weg und dann weißt du ganz genau, was Sache war.
Ja, und irgendwann mal werden die sowas implementieren. Also jetzt machen sie es ja auch mit diesen Accelerated Reviews und solche Sachen, dass die dann sagen, ey, schau das nochmal an, war es nicht, oder hey Leute, ihr habt eine Flagge geworfen, aber das sollte keine sein, hol die schnell, vor dem irgendwann, wer mal sagt, das kriegt man jetzt halt auch fast kaum mit, aber es passiert, du siehst, dass eine Flagge geworfen ist für irgendwas und dann auf einmal zählt dann nichts, weil die sagen, okay, von oben war keine Flagge, hol sie einfach, hat keiner bemerkt.
Ja, ja. Aber ich glaube, wir müssen auch einmal ganz kurz, so weh es mir tut, einen Shoutout an Kansas City Chiefs geben. Und ich weiß, Pat Mahomes ist der GOAT, er ist der beste Spieler in dieser Liga im Augenblick. Aber er kombiniert mit Andy Reid, die Jungs sind tough to beat. Alter, und was die so gut macht, ganz ehrlich, er ist wahrscheinlich nicht der athletischste, der beste, der stärkste Arm, aber was Pat Mahomes so krass macht, ist sein Clutch-Faktor. In den Augenblicken, wo es am meisten zählt, diese Fourth Downs, die sie hatten, Alter, der performt. Die sind, weil, und das ist ja das, so ein bisschen die Story der ganzen Saison gewesen, dass sie offensiv gar nicht so ein gutes Jahr hatten, aber wenn es drauf ankommt, finden die einen Weg. Und da musst du einfach deinen Respekt, deinen Hut sehen, dass die machen echt einen krassen Job, Mann.
Ja. Die machen einen krassen Job. Für mich hat es viel von den besten Seiten von Tom Brady mit reingespielt, dass Mahomes sucht nicht für das Big Play Downfield, wenn ein kurzes First Down oder sowas offen ist, in den entscheidenden Situationen muss es nicht fancy sein, es kann Scramble sein, es kann ein kurzer Pass hier sein, da sein, die spielen einfach sehr effizienten Football, wenn es um, also bin ich effizient, humble, ja, egal, was wir tun müssen, um zu gewinnen, wir machen das. So, genau. Wenn wir den Ball zu Travis Kelce auch zum 20. Mal werfen, dann werfen wir ihn halt zu ihm wieder. Wenn er zu ist, dann finden wir andere Leute. Die machen einen guten Job, was alle gute Franchises auszeichnet, Jungs zu developen, dass du dass du nicht einmal nur diese Welle reitest, wo ihr oben seid, sondern dass du immer wieder Talente findest und in dieses System reinfütterst, die Rollen übernehmen. Ich meine, viele Leute haben schon das Ende der Kansas City Era ausgerufen, als Tyreek Hill weggegangen ist. Und die Jungs
kann mich noch erinnern. Ja. Klar.
Und jetzt sind sie wieder im Super Bowl. Das ist auf jeden Fall krass. Ja. Vielleicht noch auf der Referee-Seite. Ich meine, das ganze Jahr über haben Leute sich darüber beschwert. Und ich finde, es gibt auch legitime Gründe, sich zu beschweren, dass Mahomes auf jeden Fall dieses Spiel sehr gut spielt. Dieses Spiel, dieses Quarterback-Spiel, hey, ich bin mobiler Quarterback, aber ich versuche trotzdem die Flagge zu ziehen, wenn es möglich ist. Ja. Oder dass ich an der Seitenlinie ein bisschen antäusche, ob ich out of bounds gehe und dann doch noch irgendwie 1, 2, 3 Yards raushol. Dieses Spiel ist kannst du kritisch sehen, da muss die Liga, glaube ich, noch ein bisschen was machen, um das zu definieren. Womit ich nicht unbedingt ein Problem habe, ist, dass wenn das Spiel in Arrowhead ist, ja, weil das der einzige Grund, dass das Spiel da ist, ist, weil die das sich verdient haben über die reguläre Season, dass sie zu Hause spielen. Ja. Die Bills hätten auch besser spielen können dieses Jahr, dann wäre das Spiel in Buffalo gewesen, dann wären ein paar von den Calls, glaube ich, vielleicht in die andere Richtung gegangen. Aber wenn du in Arrowhead bist, du bist beim Champ zu Hause in seinem Stadion, dass dann einige Calls, wenn es auf der Linie ist, in Richtung vom Champ gehen, ist für mich klar und gehört für mich dazu. Das ist wie im Boxen, wenn du im Zweifelsfall geht der Win an den reigning Champ. Das heißt, von der Seite, glaube ich, ist einfach eine Situation, wo die AFC einen Weg finden muss, die Jungs vom Thron zu stoßen. Und bis es jemand schafft in der Regular Season, bis es jemand schafft in der Postseason, werden wir das weiter so haben und auch verdient. Die haben eine Chance, in die History einzugehen, ein Three-Peat. Das ist auch ein fataler Druck. Ich habe es beim Zuschauen zu diesem Spiel gesehen, der Druck, der auf Josh Allen lag, der Druck, der auf Mahomes lag, weiß man, beide aus verschiedenen Gründen. Mahomes, ja. Du hast die Chance, einen Three-Peat zu erreichen. Allen, du musst jetzt endlich mal Mahomes schlagen. Digga, muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, dass Kansas City mit diesem Druck anders oder besser umgegangen ist.
Ja, nee, sehr, super, super zusammengefasst. Dominik, wie siehst du das Ganze mit Josh und dieses Kryptonit, dass er das einfach nicht auf die Reihe kriegt, Kansas City in den Playoffs zu schlagen?
Woran liegt das? Es ist einfach schwierig, weil er so abgezockt ist und weil er diese Momente gewinnt. Und das ist halt jetzt schade. Ja, es gibt Spiele, wo man sich wirklich um die Schiedsrichter beschweren kann, wo Kansas City merkwürdige Calls kriegt, um das Spiel zu gewinnen. Aber am Ende des Tages, Josh hatte den Ball, mehrere Timeouts, bist nur 3 Punkte hinten, kannst mit einem Field Goal in Overtime gehen oder du machst einen Touchdown und gewinnst das Ding. Und konnte es nicht machen.
Ein interessanter Punkt in diesem letzten Drive, was ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm, wie krasser Spieler James Cook ist.
Ja.
Nach diesem, Alter, James Cook ist anders, Mann. Top 5 bestimmt, Top 3, er ist kranker Running Back. Warum er nicht benutzt wurde in diesem letzten Drive, ist dir das aufgefallen?
Ja, das war nicht nur der letzte Drive, ich glaube, das waren die letzten 6 Minuten oder so, hat er den Ball nicht einmal mehr berührt.
Und außer Josh Allen ist er der beste Offensive-Spieler.
Mit Abstand.
Aber da auch so ein paar fragwürdige Situationen, einfach Dinger, die Buffalo gemacht hat.
Marc, ich sage echt, das ist so ein typisches Buffalo-Ding. Aber wenn ich dir sagen, also ich weiß nicht, ich finde verschiedene Franchises haben immer so typische Sachen. Ja, es gibt Sachen, die sind typisch Raiders, es gibt Sachen, die sind typisch Jaguars, es gibt Sachen, die sind typisch Bills. Und typisch Bills ist für mich ein bisschen nicht dieses Commitment zum Run-Game und ein bisschen zu viel Finesse. Du hast zu viel Finesse gebracht mit diesem Tush-Push, hast dir da was ausgedacht, was nicht funktioniert hat und hast dann in den entscheidenden Momenten bist du gebaut, dass du dem Pass oder deinem Pass-Game mehr vertraust als dem Run. Das sind ja Instinkte als Play-Caller, das sind vielleicht das, was Philosophisches bei denen der Philosophie, aber das hat sich in dem Moment gezeigt.
Krass, Mann.
Du hast einen Fullback, wir haben Reggie Gillum. Du hast James Cook, du hast einen Running Back. So. Alter, du kannst auch bei Third and One, Fourth and One, kannst du auch einen Fullback Run rennen.
Echt so, Mann.
Weißt du, hast du für was anderes entschieden.
Gott, Alter, das ist tough, Mann.
Ja, das ist halt genau das Gleiche wie zum Beispiel die Ravens die Woche zuvor. Du kommst nach einem Explosive Player in die 2-Yard-Linie und du gibst Derrick Henry nur einmal den Ball und machst dann halt ein Field Goal und am Ende verlierst du. Manchmal sind es halt solche merkwürdigen Sachen, wo du denkst, okay, hey, wer auch immer der OC ist, versucht jetzt zu cute zu sein, zu viel zu machen, anstatt, hey, gib die Pille 3-mal Read Option mit Derrick Henry und Lamar und wenn du stoppst, dann stoppst du es.
Smash Mouth Football, Jakobs-Style,
Mann. mein großes Idol auf meiner Position war natürlich James Devlin, der Fullback von den Patriots, aber wenn du zurückschaust an diesen signifikanten Sieg der Patriots im Championship-Game in Arrowhead, war, glaube ich, Overtime und alles, am Ende des Tages, als es in der Red Zone war, also gut, die haben in dem Drive, glaube ich, 3 Third and Tens überwunden mit ihren Go-To-Guys, mit Julian Edelman, mit Tight End Gronk, das heißt, deine besten Spieler müssen schon auch performen. Aber als es dann drum ging, am Ende des Tages, du musst jetzt scoren, du bist in der Red Zone, in der Goal Line, gibst den Ball zum Running Back, James Devlin blockt den Linebacker in der Endzone und du rennst das Ding rein für ein Yard.
Ja, absolut, Mann. Okay, lass talk about Running Game, Alter. Lass das NFC Championship Game.
Perfekte Überleitung. Alter. Oh, Marco, fire today, lo. Let's go.
Alter, was war denn da los? 7 Rushing Touchdowns, Mann. Ey, Finley, crazy. Weißt du, talk about taking it back old school und angeführt von Saquon, Mann, Alter. Und da will ich auf jeden Fall drüber reden, was ging bei Saquon ab, Alter? Dominik, wir nehmen uns da ganz kurz mal rein und dann gebe ich meinen Take dazu.
Ja, also ich habe ja dieses Spiel kommentiert, habe mich dann ausführlich vorbereitet, Tape angeschaut und Washington ist einfach eine grottenschlechte Run-Defensive. Also
direkt so?
Grottenschlecht. Du schaust es dir an, von was sollen Assignments sein Und das war dann auch der erste Spielzug. Direkt Leverage verloren, Contain verloren. Bob. Und dann hast du mit Mailata.
Ja.
Genau. Bobby du hast mit Mailata drei Leute auf einmal rausgenommen und Saquon war dann direkt gone. Missed Tackles, aber Saquon 1 gegen 1 im Open Space mit einem DB. Sorry, da nehme ich Saquon jedes Mal. Mhm. Und direkt nach dem ersten Spielzug dachtest du, okay, das wird jetzt einfach nur Run Game.
Hey Dominik, ich bin froh, dass du es gesagt hast. Ich will es nämlich nicht sagen. Aber ich habe gegen zum einen historisch ist es so ein Ding mit Washington. Ich habe noch nie gegen Washington gespielt und die Run-Defense war sehr stark. Ich habe gegen die aber auch dieses Jahr gespielt und ich fand, dass wir den Ball noch mehr hätten laufen müssen und wir hätten das Spiel vielleicht gewonnen. Die hatten das gesamte Spiel, wir haben am Ende verloren, das waren die New York Giants, wir haben New York Giants Sachen gemacht, aber real talk, aber die hatten keinen, also unser Run-Game haben die nicht stoppen können. Ja, wir haben mit Basic Inside Zone Runs, mit Duo, Gap Duo, sind wir das Feld runtermarschiert. Und für mich war das so ein bisschen der Knackpunkt bei Washington dieses Jahr, dass die Performance von Jaden Daniels viel kassiert hat. In dem Spiel, das wir gegen Washington hatten, hat er halt in jedem Drive gescored.
So, ja.
Dann ist es am Ende auch egal, wie gut schlecht deine Defense ist, bis du gegen ein wirkliches, komplettes Football-Team spielst, das Offense, Defense und Special Teams versucht, dir den Kopf abzureißen und da haben die Eagles halt einfach mal kurz das Ding gemacht mit den Commanders.
Alter, ja, dominante Performance, Mann. Und ich will auf jeden Fall da da einsteigen, weil du siehst, was Saquon gemacht hat, jetzt in den Playoffs dominiert, durch die Saison natürlich über 2000 Yards gelaufen. Und ganz ehrlich, ich schaue mir das an und sage, Alter, Saquon ist ein Jahrhunderttalent. Also ja. Absolut irre, was der dieses Jahr abliefert. Und da stellt sich die Frage, hat sein Talent, haben die sein Talent ein bisschen verschwendet in New York? Haben wir die letzten 5 Jahre einfach nicht den Saquon gesehen, den wir hätten sehen können? Und wie riesig ist diese Rolle, die dabei spielt, in der richtigen Situation für dich zu landen? Weißt du? Also, verstehst du, was ich meine? Also, wie krass hätte Saquon sein können? First Ballot Hall of Famer wäre direkt bei einem richtigen Team gelandet. Und wie oft passiert es, dass ein Spieler nicht in der Situation landet, die beste für ihn ist und daher nicht die Karriere hat, die er haben hätte können?
Ich glaube, das ist riesig. Das ist halt das Ding mit dem Draft-System, dass du halt nicht unbedingt bei einem Contender landest, umso höher dein College-Acumen ist. Ja. Du kannst trotzdem Glück haben, wenn du dann bei einer Mannschaft landest, die um dich herum baut, die dich als sozusagen Pillar nimmt und dann drumherum das Ganze ausweitet und ausbaut. Ich meine, Saquon hatte auch in New York krasse Seasons, aber sicherlich würden wir vielleicht anders reden über ihn, wenn er direkt wo gelandet wäre, wo er mit einer O-Line von dem Kaliber, von den Eagles ausgestattet wäre.
Mhm. Aber wird jetzt am Super Bowl Sunday, also in 2 Wochen, wird er 28. Running Back, das ist alt für einen Running Back. Also ich würde sagen, ich meine, Derrick Henry ist ein bisschen Anomaly, der jetzt mit 30 noch abliefert. Aber ich sage mir, okay, Saquon hat noch 2 sehr, sehr gute Jahre vor sich, sagen wir so. Er hat die besten, ganz ehrlich, in meiner Meinung hat die besten 5, 6 Jahre seiner Karriere verschwendet. Also nicht verschwendet, aber nicht zu seinem vollen Potenzial ausgelöst. Und was traurig ist, Mann, weil er so ein krasses Talent ist. Mann, ich wusste nicht mal, dass der so gut ist. Weil eben in New York die ihm nicht die Chance gegeben haben, so gut zu sein. Aber shit, Tommy, erzähl mal.
Ja, nee, ich kenne das auch. Bei manchen Running Backs hast du auch einfach dieses Verletzungspech, dass irgendwas Kleines immer trifft. Und also wir beide haben ja mit ihm gezockt, mit Josh. Als er nach Green Bay gegangen ist, dachte mir, ja, endlich. Also jetzt geht er mal wohin, wo neues System, er hat Rich Bisaccia wieder, also wenigstens hat er seinen Leader dann auch, den er sehr mag. Und er muss jetzt einfach einmal gesund bleiben und dann geht er richtig ab. Und das hat er dieses Jahr gezeigt. Mhm. Und auf der Running Back Position, du hast ein gutes Scheme mit der O-Line, du hast einen guten Quarterback, der dich auch in anderen Wegen benutzt. Da kann alles auf einmal richtig gut gehen. Schau dir Derrick Henry an, wie er nach Baltimore gegangen ist, auch da wieder eins seiner besten Karrierejahre hatte. Und Saquon natürlich in einem System, das ja nur den Run favorisiert eigentlich.
Mhm, klar. Es ist so wichtig, dass du in einem System landest, das wirklich auf dich aufgebaut ist und wirklich dein Talent fördert und also das Beste aus dir rausholt. Jetzt kein Shade oder was auch immer, aber unserem Boss hier, Björn Werner, First Round Pick. Krasses Talent. Björn war krass im College. Ist in eine Situation reingekommen bei den Colts. Er war ein D-End. Hand in the ground, D-End. Und dann kommt er zu den Colts und die versuchen ihn umzuschulen auf einen Outside Linebacker in der 3-4, ja, weißt du? Und das war einfach so ein Beispiel von, hey, das war eine Situation, die nicht die beste für ihn war. Und dann konnte er nicht zu seinen Stärken spielen. Und ich denke, das ist oft mal so, dass Spieler in eine Situation kommen, so, hey, die sind eigentlich ein krass talentierter Spieler, aber die Situation ist einfach nicht optimal. Du siehst mit diesen ganzen Quarterbacks, die auf einmal ihre Second Chance haben mit Sam Darnold, mit Geno Smith, Baker, die auf einmal in eine Situation landen, die so, hey, die sind eigentlich echt talentiert. Das war einfach nur nicht die richtige Situation, wo sie vorher gelandet waren.
Ich habe dazu auch einen Hot Take, wenn du jetzt gerade über Quarterbacks redest. Also ich sag wirklich, genau mit den gleichen Situationen, alles, das schlecht war in New York. Daniel Jones wird in Minnesota nächstes Jahr sehr wahrscheinlich der Starter sein und da besser abliefern als Sam Darnold dieses Jahr.
Oh, wow. Okay.
Weil ich bin ja auch so ein Matrix-Typ mit einfach Statistiken und sowas. Und wenn du halt es anschaust, wo Quarterbacks ranken und so, Daniel Jones war immer genau dein Durchschnitt. Also entweder bist du besser als Daniel Jones oder schlechter.
Also er war so der Maßstab.
Also er ist halt quasi, wenn du das so hast, genau in der Mitte. Und als Sam darüber gegangen ist, war halt Sam ein bisschen weiter unter der Mitte. Spielte jetzt natürlich richtig gut dieses Jahr. Aber wenn du das Gleiche hast mit Daniel Jones, dass er so einen Jump hat, Bruder, du hast Jay Jettas, du hast Addison, Hawkinson, hast jetzt auch Aaron Jones. Du hast eigentlich alles. O-Line ist crazy mit Darisaw. Daniel Jones hat jetzt zum endlich mal ein paar Waffen und das System von Kevin O'Connell.
Was bei ihm, glaube ich, so ein bisschen kurz kam, war zwischen den Ohren da, die Entscheidungs- und einfach diese Quickness, oder?
Aber ich meine, das ist ja was, das kann mit Selbstbewusstsein, kann es sich um einiges verändern. Ich sehe das, also ich sehe das immer wieder, du gehst halt raus und du tust entweder Selbstbewusstsein dazu gewinnen oder verlieren, je nachdem, wie du da draußen performst. Und wenn du halt von vornherein rausgeschickt wirst in Situationen, wo es die ganze Zeit einschlägt, wo es die ganze Zeit um dich explodiert, wo so viele Feuer sind, dass du die gar nicht alle gleichzeitig ausmachen kannst, dann bin ich mir sicher, dass wenn du mal wo ankommst, wo alles schon, der Tisch ist schon gedeckt. Wir haben schon alles, du setzt dich nur an den, setz dich hin und isst. Das ist eine andere Situation, ja.
Ah, stimmt. Ja, aber, interessanter Punkt, Mann.
Aber zum Beispiel dieses Jahr, ganz ehrlich, du hast Hard Knocks und sagst dann auf Hard Knocks, wir wollen dich nicht mehr, wir müssen jetzt quasi mit dir gehen, wir haben unseren Quarterback im Draft nicht gekriegt. Wie kannst du als Spieler dann erwarten, reinzugehen und dann versuchen abzuliefern? Du wirst eh nicht gebraucht.
Ja, es ist eine schwere Situation. Ich meine, ich denke, 160 Millionen Tacken würden mir persönlich helfen. Meine Emotion darüber, aber es ist auf jeden Fall nicht was performance-technisch hilft, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, Bro. Das müssen wir festhalten, Mann. Dominik Eberle predicted. Ja, Daniel Jones, Breakout Season nächstes Jahr.
Let's go.
Over JJ. JJ, was ist McCarthy, ne?
Nee. Ja, weil es ist auch so eine Sache, ich mag JJ. Ich hätte ihm gewünscht, dass er dieses Jahr auch nicht gespielt hat, weil dann wirst du reifer, bist in dem System rein, alles gut. Aber weil er ja verletzt war und nicht mittrainieren konnte, das sind ja einfach Reps, die du verlierst. Yeah, und er muss jetzt quasi das Gleiche machen nächstes Jahr, diese Reps bekommen, weiterlernen. Und dann in 2026 erst übernehmen.
Ja. Okay. Also könnte sein, dass es sich ein bisschen in eine Jordan Love-Situation halt entwickelt für ihn. Also, dass er jetzt ein Jahr saß, noch ein zweites Jahr sitzen wird und dann eine Chance hat, wirklich mitzukompeten.
Yep.
Muss ja aber nicht schlecht sein. Das ist eine andere Situation. Müssen wir wieder mal Big Picture sehen. Quarterbacks versus Running Backs. Aber wir spielen alle mit denselben Vertragsstrukturen. Ein Quarterback kann sitzen für 2-3 Jahre, kann dann spielen und hittet sozusagen den Markt mit 2 Jahren nur auf dem Buckel. Er hat noch eine längere Karriere, kann direkt bezahlt werden, kriegt direkt die Extension. Compared zu einem Running Back, der 5 Jahre auf einem Rookie-Deal ackert und schwitzt und sowas, sein Body auf die Line setzt, vielleicht sogar bei einem Non-Contender ist und dann so, also Derrick Henry hat ja die Titans gecarried für Jahre. Ja. Was da an Reps und Mileage auf seinen Körper draufgegangen ist, will ich gar nicht wissen, bis er dann in die Free Agency gehen kann. Also ich bin ein großer Proponent, ihr kennt mich, ich bin Gewerkschafts-Jakob, Union-Guy. Ich bin dafür, dass wir da einen Weg finden, diese Verträge zu ändern, dass Quarterbacks von mir aus, aber dass für so Positionen, High-Impact, High-Contact-Positionen, Jungs Free Agency früher hitten und früher auf ihren Marktwert sozusagen eincashen können.
Well said.
Let's go. Du kriegst mein Wahlzettel mit deinem
Dankeschön,
Namen drauf.
Dankeschön. Yeah. Oh, shit.
Richtig, Wahlkampf, Mann.
Wahlkampf direkt. Ja.
Okay, ja. Domi, lass auf Domi eingehen, Mann. Was gibt's noch anderes noch bei Domi, Alter? Wir sind jetzt Profi-Kommentator. Erzähl mal, nimm uns da mal mit rein. Wie war das erste Jahr für dich? Was hast du gelernt? Wie bist du gewachsen? Und ja, einfach, ja, wie gefällt's dir denn?
Ja, ich mag's sehr. Das Ding ist halt, wir durften es auf DAZN Game Pass machen. Da war keinerlei Regie in unseren Ohren. Also wir konnten wirklich alles sagen, was wir wollten. Und du musst quasi erstmal deinen Rhythmus finden. Was für ein Kommentator willst du sein? Willst du jetzt halt die ganze Zeit nur Statistiken labern? Willst du ein paar witzige Stories reinbringen? Oder willst du halt wirklich jeden Spielzug versuchen zu analysieren? Mhm. Dann brauchst du erstmal ein bisschen Zeit, da reinzukommen. Und dann ist es das Wichtigste, du sprichst ja nicht mit Tausenden von Leuten, die genau die Systeme kennen, die wissen, welche Terms man benutzt, um nach links oder nach rechts zu blocken, was Leverage zum Beispiel ist. Wie kannst du es am leichtesten erklären, dass Leute das dann auch wissen, anschauen können? Ah, ich hab's gecheckt, das meint er, und dann nächster Spielzug vielleicht das nochmal beobachten.
Das ist nicht einfach, ne? Also vor allem, ich habe ein Game damals gemacht in Kansas City und ich war Experte. Aber so Kommentator ist um einiges schwieriger, weil du halt on the fly, du musst ja konstant reden, was abgeht. Und dann noch dir du bist ja auf einem high EQ-Football-Level und das dann so ein bisschen zu verallgemeinern, on the fly, ist wahrscheinlich schon eine große Learning-Curve, oder?
Ja, das dauert und man muss sich einfach vorbereiten. Also du willst dann quasi wissen, was sind die Formations, die sehr oft benutzen? Wie kann ich das am besten einleiten und sagen, hey, achtet mal, dass jetzt zum Beispiel Joe Brady sehr oft 4 Receiver und davon 3 Receiver und ein Running Back auf einer Seite hat mit diesen 4x1-Sets. Wie kann ich das am besten zum Beispiel erklären, dass jeder das sehen kann, von 70-80% der Zeit ist, was der benutzt.
Krass, Mann. Jakob, du bist leise.
Wie viel Film schaust du in der Vorbereitung?
Boah, kommt drauf an, aber ich würde sagen 6 bis 12 Stunden irgendwie. Also ich versuche dann alle Spiele anzuschauen, Quarterbacks, ich schaue mir alle Snaps an von mindestens den letzten 3-4 Wochen.
Ja, ja, wie viel
Also ähnlich wie eine ganz kurz. Das ist doch eigentlich ähnlich wie eine Game Day Vorbereitung als Spieler fast.
Ja, also Spieler vielleicht machst du noch mehr, weil du bist ja dann, kommt auf die Position an, in mehr Meetings, dir wird die gleiche Sache nochmal erzählt, dann schaust du einen Trainingsfilm an, dann schaust du Scout-Film an, Gameplan. Installierst neue Spielzüge, da bist du auch safe als Spieler mit 20 Stunden Minimum pro Woche, wo du dir nochmal richtig alles einstudieren musst.
Ja. Ja, also du highlightest die Kicker?
Nee, nicht wirklich. Also das Ding ist halt, das ist eher was, wo ich kenne ja all die Kicker. Wir sind so eine enge Familie von, ich habe zum Beispiel Zane Gonzalez, der Kicker von den Commanders, vor 2 Wochen getextet, weil er ein Chelsea-Fan ist. Also ich labere dann Scheiße mit ihm wegen Chelsea und solchen Sachen. Klar. Und dann ist es halt, okay, hey, ich habe Zane, ich muss mit ihm nicht um Kicking reden, ich weiß genau, wie er kickt.
Nice.
Wenn es windig ist, wohin geht der Ball, links oder rechts, du kannst es ja ganz leicht erklären eigentlich. Aber ja.
Ich würde mal deine Meinung zu diesem Thema. Ich habe die Idee, dass Special Teams spannender wären für Leute und die Leute, die mehr verstehen würden, wenn wir den Kamerawinkel ändern für die Special Teams Spielzüge. Das heißt, wenn wir die Special Teams Spielzüge vom weiten Winkel von oben oder von hinten sozusagen zeigen, anstatt dass wir das genauso wie alle anderen Spielzüge von der Seite zeigen. Wie denkst du darüber?
Glaube ich auch, weil dann kannst du sehen, wie schnell diese Lanes, die man denkt, man sieht, von einer Perspektive, wie schnell dann jemand da seinen Block shattet, den Hit macht und auch wie zum Beispiel ein Returner jetzt halt agieren muss und versucht, sich da durchzuschleiern. Also ich kenne das auch einfach. Guck dir diese Twists an. Manchmal hast du eine Hot One, das heißt, dein entweder linkester oder rechtester Spieler, anstatt dass er Contain ist und ein bisschen langsamer geht, er rennt so schnell wie möglich an allen vorbei und macht einfach diesen Hit.
Ja, was geil ist, weil die Nummer 1 normalerweise nicht im Blocking-Scheme mit drin ist.
Genau.
Also keiner accounted für die. Und dann, wenn du eine Hard One bist, tschuh! Quatsch, Alter.
Ich finde, ihr Special-Tipps-Specialist, ihr solltet euch zusammenschließen und wirklich eine Bewegung starten, um das einzufordern. Also, ja,
so Bird's View, ne? Also von oben.
Ja, von oben oder von hinten einfach, wo es möglich ist. Ich weiß, nicht jedes Stadion hat diese fliegende Kamera und sowas, aber wo es möglich ist, bei Punts, bei Kickoffs, Kickoff-Returns, manchmal mögen die es ja auch bei den Spielzügen dann die Kamera so bewegend zu machen. Bro, mach die Kamera von oben oder von hinten, dass die Leute wirklich sehen können, was abgeht. Weil da auch so viel Spielertalent und coole Sachen, die Spieler machen, gar nicht gesehen werden. Ja, es gibt Leute in dieser Liga, die sind unter uns Spielern krass respektiert, wegen den Sachen, die sie auf Special Teams machen, Tag ein, Tag aus, aber die Leute sehen das nie, weil in dem Winkel von der Seite die Person zugedeckt ist und du gar nichts mehr siehst. Ja.
Ist so krass, teilweise sogar Werbung. Die zeigen
teilweise sogar Werbung, Werbung läuft einfach so, ja, fuck it. Das ist meine ganze Karriere, ist Punt, Punt, Return, egal. Das ist
wirklich meine Karriere gewesen. So. Ich habe andere Special Teams studiert. Weißt du, und ich wurde immer jede Woche wurde ich gematcht gegen den besten Specialists und musste den One-on-One blocken im Kickoff-Return. Und ich wusste von jedem Team, wer ist der Core-Teamer, weißt du, und hat krassen Respekt vor denen, weil wie die blocken, ob die ein Speed-Guy sind, ob die ein Physical-Guy sind. Und es sind krasse Spieler, von denen niemand jemals gehört hat. So.
Ja. Auch ich glaube, es würde halt nochmal ein Level an Dynamik zum Spiel hinzufügen, gerade in den Punt-Punt-Return-Situationen, weil du eben oder auch Field Goals, weil du, glaube ich, so mehr sehen würdest, wie knapp dran es ist, dass Sachen geblockt werden. Ja? Du nimmst es ansonsten gar nicht wahr. Du siehst nur, wie irgendjemand fällt auf den Boden hinter dem Panther. Gut, der Punt ist weg. Aber wenn du das wirklich von vorne siehst, siehst du, hey, wie er fast unblocked da durchrennt und irgendwie den Ball bei einem Millimeter verpasst. Ist mal eine Idee für die Zukunft. Wenn du ein politisches Movement starten möchtest in der Special-Team-Szene, ist es, glaube ich, eine gute Idee.
Dominik, hast du persönliches Highlight der Saison, wo du sagst, den Call, den habe ich so krass gecallt. Mann, das war geil. Ich habe Nostradamus, Tony Romo.
Nicht mal Nostradamus von Ansage oder so. Der Return von Kevante Turpin, wenn wir über Special Teams reden. Nice. Bruder, der war so geisteskrank, weil einfach mit diesem Fake-Out zum Spin-Move hat er quasi die Leverage von jedem Einzelnen komplett zerstört, weil alle sind dann direkt rüber zu ihm gegangen. Er macht den Spin, die können nicht mal bewegen und er ist dann weg. Bruder, das war krank.
Der war heftig, ja, Mann. Ja, Shoutout Rock Love Panthers, ne?
Ja, oh, ja, das stimmt auch.
Warclaw Panther, schaut ELF, Season fängt auch demnächst wieder an, ne?
Ja, ja, ja.
Spielst du noch mal ein Jahr, Dominik?
Nee, ich bin retired. Ich bin offiziell retired.
Ich frag nur, kannst die Cleats ja jederzeit wieder aus dem Schrank holen, ey.
Ah, nee, ey.
Ein paar Kicks sind noch drin. Er ist jetzt Mr. Collectible. Ich hast du sein Ding gesehen, wir müssen da kurz drüber reden, Mann, weil ich sehr geil finde, diese ganzen Collectible Cards, deine kleinen wie nennst du diese Show, die du jeden Tag machst, dieses Update?
Einfach so eine Sportkartenserie. Also
genau, eine Sportkartenserie. Und ich schaue mir die tatsächlich jeden Tag an, weil ich es geil finde. Ich war damals ein sehr, sehr vivid. Ich war riesig in Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh! War ich auch.
Ja.
Und wenn du wüsstest, was ich an Pokémon-Karten hatte, Leute. Ich hatte 5 First Generation? Nee.
First Edition
Glurak,
ja.
Digga. In alles. Und irgendwann, dann war ich dann irgendwann 12 oder so und was soll ich denn damit? Hab die dann für ein Fuffi verkauft.
Nein, Mark.
Digga, ich hatte
Alter.
Ich hatte
das ist wie wenn du Bitcoin benutzt, um Pizza zu kaufen oder
so. Absolut, 100%. es schmerzt. Und ich habe sogar auf die aufgepasst. Ich hatte in der Glashülle drin und ich habe die schon angefasst, aber schon sehr, ich habe auf die aufgepasst. Die waren in guter Kondition.
Ja.
Ich hatte fünf von denen. Und ich hatte der tut immer noch weh. Aber
das sind mindestens 15.000 oder so, die du für einen Fuffi abgegeben hast.
Es ist brutal, Mann. Aber ich finde es geil, Mann. Diese ganze Collectible, einfach diese Welt, ist sehr cool, Mann, Alter.
Nimm uns mit rein, gib mal ein Overview von was du machst und was vielleicht noch alles kommt und sowas. Ich meine, ich sehe deinen Local Card Shops Hat, der auch sehr cool ist. Erzähl einfach mal ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Weg, sich zu verbinden, egal mit wem es ist, in welcher Altersgruppe man ist, zum Beispiel Pokémon, wenn wir jetzt da mal reingehen. Man kann 40 sein und Pokémon lieben, weil man damit aufgewachsen ist, oder man hat ein kleines Kind, man hat Tochter, Sohn und will einfach Zeit mit denen verbringen und die sammeln. Dann hast du da so einen Einstiegsweg miteinander, oder du kriegst jetzt halt von Spielern, die du selber feierst, ein paar Autogramme und denkst, ja, okay, das finde ich cool, sowas kann ich connecten, oder ich habe ein Stück vom Trikot hier in einer Karte drin, das getragen wurde im Super Bowl. Wie oft kann man so ein kleines Stück dann holen? Und für viele andere ist es dann halt so eine Art Kindheitstraum. Jetzt kann ich mal meinen Lieblingsspieler ein Autogramm haben, sagen wir mal Ed Reed. Cool, ein Ed Reed Autogramm damals zu kriegen, war übelst schwierig. Jetzt kannst du auf eBay gehen und innerhalb 5 Sekunden dir eins kaufen, falls du es willst. Und dann hast du diese Welt, wo du Sammler hast, und dann hast du auch die Investoren, also Leute, die wirklich da reingehen und sie wie eine Aktie versuchen zu machen. Die sagen, ich investiere in diesen Spieler oder in dieses Set. Wenn die dann gut abliefern und ich hau 100.000 rein und in 2 Jahren ist es 600.000, dann hast du nochmal eine Art Portfolio irgendwie entwickelt.
Krass, Mann. Erzähl mal von deinem Portfolio an Karten. Wie viele Karten, was sind die wert, was ist deine wertvollste? Und auch, ich weiß, ich habe Sportkarten gesehen, ist das dein Hauptding oder was für Karten sammelst du am meisten?
Ja, also ich habe halt das Problem gehabt am Anfang, wo ich wieder richtig reingestiegen bin. Hey, ich habe NFL-Geld, da war keine Beschränkung von, was ich jetzt halt kaufen kann oder nicht. Und ich war halt dann so direkt drin und habe Kohle ausgegeben für die Top-Pokémon-Karten. Also war dann nicht, weil ich die selber so gefeiert habe, sondern einfach, weil sie teuer waren. Mhm. Und dann musste ich mich halt irgendwann mal begreifen und sagen, okay, das ist jetzt nicht, das macht mir keinen Spaß. Und dann gehst du in eine Richtung, und das heißt PC, Personal Collection, von entweder deinem Lieblings-Pokémon oder deinem Lieblingsspieler, und versuchst dann nur exklusiv diese Spieler oder diese Charaktere zu sammeln.
Wäre das dein Tipp auch für jemand, der einsteigt, dass du anfängst mit Sachen, mit was, auf das du wirklich Bock hast?
Ja, geh mit, was du Bock hast. Manche sind WWE-Fans, da gibt es genügend Wrestling-Karten. Manche sind Basketball-Fans. Geh einfach rein, und bevor man da reingeht und Geld ausgibt, schau dir 2, 3 YouTube-Videos an. Vielleicht verbring eine Stunde Zeit, dich zu informieren. Wie kann ich eine Karte kaufen? Woher kann ich jetzt den Preis checken, dass ich wirklich den fairen Marktpreis dafür bezahle und nicht irgendwie verarscht wird von jemandem? Und dann einfach hab Spaß damit. Also du kannst Karten tauschen, kaufen, verkaufen, alles. Und am Ende ist es ja nur ein Hobby. Das soll ja nur eine Art sein, wie man Zeit miteinander verbringt und Leute kennenlernt und so. So würde ich das eher betrachten.
Würdest du Anfängern eher empfehlen, so Packs zu kaufen? Also es gibt ja Booster-Packs, Kartendecks etc. Oder direkt individuelle Karten, die irgendwie Wert haben oder cool aussehen?
Also ich bin der Meinung, man kann beides machen und Spaß haben und es genießen. Wenn man wirklich da reingehen will und es für den Genuss machen will, dann kauf dir die Karte, die du haben willst. Weil momentan, du kannst, sagen wir mal, ein Pack für 6.000 Euro oder so kriegen, wo 10 Karten drin sind. und du hast eine Chance, vielleicht eine One-of-One-Rookie zu kriegen, also die wertvollste Karte, die dann 50 bis 100.000 ist. Aber dann hast du auch dieses Rock Bottom von, kannst Karten im Wert von 300 kriegen. Mhm. Und wenn du jetzt halt eine Karte ziehst, die 300 ist, aber dein Lieblingsspieler, ja, jetzt hast du den zwar gezogen, aber du hast einen Haufen Geld verloren. Ich bin da der Meinung, kauf dir deinen Lieblingsspieler, aber wenn du mal Bock hast, ein Pack oder so zu öffnen oder ein paar Boxen, mach das. Es macht dir auch Spaß.
Also du persönlich bist eher Personal Collector, wie du sagst, du bist nicht auf der Investor-Seite. Du machst halt auch Spaß, hier ein bisschen traden hin und her. Dann kaufst du dir eine, die dir gefällt, verkaufst wieder ein paar, um Geld zu haben, für die, um weiterzukaufen sozusagen. Ne?
Genau, weil für mich, also das ist jetzt halt, wie das Investing manchmal funktioniert. Und das ist, ich habe selber kein Geld davon gemacht bis jetzt, aber meine Lieblingsspielerin ist Caitlin Clark. Ich hab die gefeiert ohne Ende. Jetzt, Jakob lacht, aber Bruder.
Die ist im selben Boot wie Taylor Swift, Bruder.
Ich war.
Ist okay. Na, Caitlin Clark ist cool. Caitlin Clark ist cool. Krasser Spieler, krasse Ballerin. Ich finde, es hat mich gerade nur so unerwartet getroffen. Ich hätte jetzt irgendwie einen Footballspieler erwartet oder sowas. Oh, good, continue. Sorry, my bad.
Weil, und hier ist der Grund, also ich war nie ein Sportsammler, ich war immer Pokémon, aber sie war wirklich die erste, wo ich gesagt habe, nee, ich finde einfach alles, was sie macht, unglaublich. Ich war bei LSU gegen Iowa im National Championship Game in 2023 war das, in Dallas.
Krass.
Und sie geht als allererstes raus und hat die genau gleiche Routine wie Steph Curry. Und haut die Dreier die ganze Zeit rein. Also im Spiel vorher hat sie gegen Number One Team 45 Punkte Triple-Double Cup, wo sie Half-Court-Dreier reinballert ohne Ende, wo du denkst, das ist, hey, mal vollkommen egal, ob es männlich oder weiblich ist. Sowas will man sehen. Dass ein Spieler so dominant ist, das macht Spaß anzuschauen.
Wenn du einen Ball vom Half-Court in den Korb reinwerfen kannst, dann ist es egal, ob du ein Mann oder Frau bist oder auch wer Verteidiger ist oder sowas. Das ist einfach fucking impressive.
Das ist Entertainment.
Fühle ich.
Ja, und dann macht sie dieses Warm-up und wirklich wie Steph einfach Swish nach Swish nach Swish. Und ich dachte mir, wow, das ist eine ganz andere Welt. Und dann kamen Karten von ihr raus und ich habe gesagt, jetzt, ich gönne mir mal ein paar. Und sie war halt, sie war nicht billig, aber sie war nicht richtig teuer, da einzusteigen. Hab mir ab und zu mal ein paar Karten gekauft und hab sie dann halt als meine PC angefangen. Und hey, jetzt halt, wo man auch dieses Investment-Part nehmen kann, diese Karten sind geisteskrank gestiegen.
Erzähl, jetzt wollen wir Nummern hören.
Ich hab mir zu meinem Geburtstag eine Karte von ihr gekauft für $175. Hab sie bewerten lassen, also das heißt, du schickst sie zu so einer Firma, die sagt, in welchem Zustand sie ist. 10 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Aber wenn sie eine 10 ist, dann geht der Wert natürlich nach oben. Und ich habe die bewerten lassen, kostet 25 Euro. Boom, 200 Euro in dieser Karte drin. Die geht jetzt für 3.000. Und das ist mit mir bei all ihren Karten passiert, wo ich habe wahrscheinlich zusammen für alle ihre Caitlin oder für all meine Caitlin Clark-Karten, keine Ahnung, 1.500 ausgegeben und der Marktwert ist irgendwie über 20.000 jetzt.
Jeez.
Also übelst gestiegen.
Caitlin so Clark, kann, man.
Ey, wie Michael Jordan.
Jersey kaufen oder sowas.
Wie Michael Jordan momentan.
Krass.
Aber ja, Karten sind halt eine Art und Weise, wie man Geld verdienen kann, wenn man zum Beispiel Karten, wie ich auf diesem Kanal jetzt tue, kaufe und verkaufe. Einfach um zu zeigen, hey, musst nicht ein krasses Budget haben, sondern kannst irgendwo anfangen und dich weiter nach oben arbeiten. Natürlich ist es ein Hustle und viele Leute sehen dann halt nicht, wie viele Stunden du verbringst mit Sendungen einpacken, verschicken, zur Post gehen, solche Sachen. Die sehen halt das Resultat, aber ich finde es halt so eine Art Therapie. Weil ich kann hier mit Leuten über Sport reden, eine coole Karte ab und zu mal kriegen und dann geht sie zu jemandem, der die auch richtig schätzt. Und sowas mag ich dann einfach.
Bist du in irgendwelchen Nicht-Sportkarten investiert? Also ich bin persönlich, deswegen frage ich, Natürlich großer One Piece Fan. Ich habe das Tattoo, ich habe alles. Ich habe in Vegas angefangen, einfach random One Piece Boxen zu kaufen, Karten zu kaufen, etc. Wo siehst du als Experte das Potenzial bei One Piece, aber allgemein bist du in irgendwelchen Nicht-Sportkarten drin?
Pokémon habe ich noch ein paar. Also ich habe da mein Lieblings-Pokémon Knackrack.
Knackrack.
Ja, ey, kannst du dich an Knackrack erinnern?
Nein, Bro, ich google das jetzt.
Das ist der Drache, der ausschaut wie ein Hai. Der hat diese Torpedos dann auch bei der Seite.
Knack.
Ja, Mann. Der hieß doch. Hieß der so?
Auf Englisch ist Garchomp.
Ja, Garchomp.
Garchomp.
Ja.
Hatte ich auf jeden Fall. Generation, ne?
Von der vierten.
Ja, Marc, schau, ich hatte nur erste Generation Pokémon.
Das ist Nintendo DS. Das ist Nintendo DS-Generation.
Genau, Jakob kennt sich aus.
Game Boy Color habe ich aufgehört. Das
ist nicht Game Boy Color, Bro. Nee.
Ich weiß genau, warum Jakob sich an Garchomp erinnern kann, weil das war ja dann quasi, wenn du Elite Four, die allerletzte dann schlagen musst, die hatte eins und das war dann übertrieben overpowered. Also du konntest da reingehen, perfekt vorbereitet alles und das Ding war einfach sowas von gut. Ich habe als Kind so oft geheult, weil ich dann gegen dieses Garchomp verloren habe und irgendwann mal wird es mein Lieblings-Pokémon.
Ja, jetzt hast du es.
Das ist meins.
Nice.
Aber
shut up, Pokémon, das ist OG Anime.
Ne? OG Anime.
Aber zurückgehend auf, wenn man jetzt halt wirklich investieren will in was. Ob Sportkarten oder halt Trading Cards und so. One Piece, die erste Edition, finde ich ein gutes Investment, weil One Piece einfach so wie Pokémon ist, das nicht ausstirbt. Das hat was über 1300 Episoden oder so. Das stirbt nicht aus.
Fertig. Genau. Wir sind noch nicht fertig, Baby. Keep it going.
Aber dann ganz ehrlich, ich finde Disney, also diese erste Disney-Edition, die sie rausgebracht haben, ist mit Abstand das safeste Investment, das man machen kann. Weil du hast jetzt Mickey Mouse, du hast Elsa zum Beispiel, war eine der beliebtesten in diesem ersten Set. Und es ist Disney, das ist die Firma, die für die nächsten Generationen immer mit Kindern diese Filme herausbringt, diese guten Gefühle verkauft und einfach eine globale Marke ist mit Disneyland und all diesen Sachen. Krass. Und du musst niemals drüber nachdenken, dass Mickey Mouse sich entscheidet, betrunken ein Auto zu fahren und irgendjemand umbringt. Aber bei einem Athleten weißt du das nicht. Das kann random passieren. Und dann ist der Markt
wertlos, ne?
Genau, dann ist die Karte komplett wertlos.
Caitlin Clark wird morgen mit Fentanyl am Airport erwischt und deine ganze Collection.
Bruder, direkt runter.
Aber schau mal, kann ja auch die andere Richtung gehen. Wenn sie jetzt Indiana Fever zum Championship führt, boom, auf einmal.
Exactly.
Geht das durch die Decke.
Ja, das ist, krass, ist komplett irre. Und vor allem, wie der Markt explodiert ist, jedes Jahr geht es viral, vor allem um diese Uhrzeit, wenn Mahomes spielt. Aber in 2018 und vor allem 2017, als er Rookie war, Leute haben ihre Karten oder seine Karten verkauft für, hey, die ist Gold, nummeriert aus 10, kriege ich vielleicht $150 dafür. Die gleiche Karte ist jetzt fast ein Mio.
Krass. Ich sag dir ehrlich, das ist, glaube ich, eine Seite von dem Game, die mich interessieren würde. Also ich bin, glaube ich, nie jemand, der Sportler sammeln würde, besonders keine Football-Sportler. Also andere Sportarten vielleicht beim Football, dadurch, dass wir das alle gemacht haben, ist es irgendwie der Glanz weg da dafür. Ich weiß, der Junge sitzt genauso auf der Toilette mittags um 1, so wie ich damals. So, das zieht für mich nicht mehr. Aber diese Idee, dass du schaust, okay, welche Rookies werden gedraftet, wo kannst du sozusagen einen Diamond in the Rough finden, du holst dir dem seine Karten und auf einmal hat er eine Career Trajectory wie Mahomes, das ist, das finde ich schon ganz cool.
Ja, auf jeden Fall, Mann. Nee, aber Leute, zieht's auf jeden Fall rein. Dominik, was ist dein Handle, wo du diesen Channel jeden Tag hast?
The Dabs Collect.
The Dabs Collect, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag am Start und zieh's mir rein.
Machst du auch Karten auf?
Ja, ab und zu mal. Also ich werde dann weitergehen und irgendwann mal, wenn da genügend Capital ist, also das war ja quasi so, ich fange mit einem Inventory an, muss nicht unbedingt bewegbar sein, aber du wirst es halt verkaufen, dass du Cash reinkriegst und dann einfach aufbauen und sehen, wo es hingeht. Weil
Bitte?
Ja, das ist so eine Art, kennst du Road to Glory?
Madden, ne?
Ja, ja, halt, wenn du, wenn du zum Beispiel von Null anfängst auf Ultimate Team und hochgehst, sowas in etwa, aber halt in Real Life.
Road to Glory in Real Life, ich mag's. Ja.
Also, Jungs, lass die letzten 10 Minuten nehmen, noch ein paar Fragen beantworten.
Gerne.
Und dann rappen wir das Ganze. Coaches Karussell, lass ganz kurz über die Hiring. Wer ist denn dieser Typ, Mann? Wollen wir, okay, wir reden über, wie heißt er? Der Hire von, wir reden über Pete Carroll in den Raiders. Dann, ich weiß gar nicht, wie der Junge heißt.
Liam Cohen.
Liam Cohen.
What a weirdo. So sagt man es nicht, Junge.
Nein,
aber ja, ganz kurz ins Coach-Karussell einsteigen. Was haltet ihr von den neuen Hires? Einmal mit Schottenheimer in den Cowboys, Pete Carroll in Raiders und dann Cohen in Jacksonville.
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Pete Carroll gefällt mir. Jemand mit Experience, jemand, der ein Franchise erstmal auf eine solide Foundation bringen kann. Jetzt vielleicht nicht der sexyste Hire, ist auch relativ alt schon, wird vielleicht nicht so die Nummer für die Zukunft sein, aber ich glaube, was die Raiders brauchen, ist jemand, der mal ein Fundament setzen kann, auf das dann später vielleicht ein fancy Hire aufbauen kann, dass du die richtigen Strukturen hast im Front Office, Spieler auf einen guten Zweig bist, was dein Talent angeht und was die ganzen anderen Funktionen und Formen von einem Franchise angeht. Ich glaube, da war das eine weise Entscheidung von Tom Brady und den anderen Ownern, dass du sagst, hey, wir gehen nicht mit dem sexy Offensive-Guru der Woche mit Ben Johnson, der aber vielleicht nicht die Head-Coaching-Experience hat. Wir als Raiders brauchen erstmal jemanden, der das Ganze wieder auf einen festen Boden setzt. Finde ich gut. Ja. Schottenheimer kenne ich nicht genügend, weiß ich nicht genügend über sein Acumen. Ich weiß nur, dass die ganzen Dallas Cowboys-Fans pissed sind. Weil es eben wieder mal nur ein Jerry Jones, also als Jerry Jones Favoritism Hire angesehen wird. Und dann die Sache in.
Kann ich ganz kurz, ich habe die Pressekonferenz gesehen. Schottenheimer sitzt da und sagt ja, hey, er ist der OC gewesen jetzt für die letzten paar Jahre. Hat okay einen Job gemacht, nichts Krasses, aber hat gute Sachen gesagt, hat gesagt, hey, in hohen Tönen von seinem Quarterback, Dak Prescott, geredet und gesagt, wir werden erfolgreich sein und alles. Jerry Jones sitzt neben ihm und fängt an, das Reden. Sagt, this was the biggest risk I've ever taken in my life. I'm all about taking a shot. First time head coach, and you know, I'm about going out of my comfort. Like labert die übelste Scheiße zu seinem Coach, den er gerade eben geheiert hat. So, du bist das größte Risk, den ich in meinem Leben je genommen habe. So, du hast so oder so eigentlich gar nichts verloren, aber wir schauen mal, ob du es auf die Reihe kriegst. So, die Leute, die müssen aufhören, Jerry Jones ein Mic vor den Mund zu halten, weil der Typ, Alter, was der redet, ist unglaublich, ey. Oh, sorry, ja. Yeah. Okay, warte.
Alles gut. Und der dritte war, du meinst den Jacksonville Hire, ne?
Genau.
Ja, Liam Cohen. Gespannt, Digga. Also Jacksonville war eine turbulente Nummer da. Die wollten zuerst ihren GM behalten oder der GM wollte nicht gehen, etc. Da gab es lauter Drama und wie die Nummer, der Kollege hat dann eine Extension eigentlich angenommen gehabt, schon für den Bucks und dann, das war aber noch nicht gültig und dies, das. Dann genau. Mussten die Jaguars noch kurz einen dunkelhäutigen Coach interviewen, um diese Regel zu befriedigen. es war einiges da dabei. Er hat seine Pressekonferenz dann eröffnet, indem er versuchten wollte, diesen Jacksonville-Chant Duval zu machen und kam ein bisschen sus raus, aber er hat noch Zeit zu üben. Insgesamt, ich finde es spannend, weil er war jemand, der hat auf jeden Fall das Beste rausgeholt aus Baker Mayfield, hatten eine sehr erfolgreiche Season und ich finde, Trevor Lawrence hat noch nie irgendwie einen Coach gehabt, der dieses offensive Kaliber, der wirklich das meiste aus seinem Talent rausgeholt hat. Er hatte jetzt einen Coach nach dem anderen, der die Offensive zu konservativ gehalten hat, kurze Pässe, Run-Game und sowas, wo du hast nie Trevor Lawrence wirklich mal das meiste aus seinem Talent rausholen lassen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dass das Ganze passiert da unten in Jacksonville.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also, das Ding ist halt, Baker jetzt mit seinem achten verschiedenen OC in 8 Jahren oder sowas. Also der Typ ist auch irre, dass der auf so einem Level performt. Ich mag auch Cohen, dass er jetzt mit Trevor Lawrence was gut machen kann. Ich mag vor allem, wie er seine Running Backs benutzt, mit Rashad White und Bucky Irving natürlich. Dass Etienne nach diesem Jahr wenigstens wieder hey, nächstes Jahr Money Year kriegt und
die Buccaneers Running Backs hatten ein underrated Year. Auf jeden Fall. Die beiden haben combined, glaube ich, ordentlich Yards gehabt. War ein bisschen wenig drüber geredet, aber die hatten ein sehr, sehr starkes Jahr.
Ja, die beiden waren top und ja, hey, Pete Carroll, Program Builder, einfach wie ein Harbaugh in LA, wo du kommst rein und du kannst direkt, ja, 6, 7, 8 Spiele gewinnen oder vielleicht mehr, weil du einfach ein gutes System hast, Leute respektieren ihn und in diesen kritischen Situationen, wo junge Head Coaches die falschen Entscheidungen treffen. Er hat sie schon so oft gehabt, wo er sagt, nee, ich nehme mal jetzt ein Timeout, ist mir egal, ob wir dann ins Two-Minute-Warning mit einem weniger reingehen, aber ich will jetzt nicht, dass dieser Spielzug den restlichen Spiel beeinflusst. Ich nehme da mein Timeout und sag, hey, beruhigt euch, jeder kennt das Assignment, jetzt execute.
Ja, die Erfahrung ist einiges wert. Ich finde, Pete Carroll ist einfach so ein beliebter Coach in der NFL. Also jeder, der je für ihn gespielt hat, redet von ihm in höchsten Tönen. Also ich denke auf jeden Fall, der wird da ein bisschen frischen Wind bei den Raiders reinbringen. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr guten Hire. Okay, nächste Frage. 4. und 15. Oh shit, an der eigenen 30-Yard-Linie. 6 Punkte Rückstand und noch 1:30 zu spielen. Mit welchem Quarterback geht ihr dafür? Also ihr habt das Szenario, ne?
Mhm.
Ja, 4. und 15, das ist top an der eigenen 30. Also wir müssen dafür gehen, natürlich. Ich überlege, Alter. Wen willst du im Ball? Ganz ehrlich, ich glaube, mir gefällt Josh. Okay. Josh Allen, weil einfach, er hat so diese Darts, die er werfen kann.
Ja.
Also ich würde natürlich irgendeinen In-Cut zu machen. Und er muss natürlich, die werden natürlich droppen, die Defense wird droppen und diesen First Down. Aber er hat diese Ability, den Ball so reinzufeuern in so diese tight Windows, dass ich ihm das, wahrscheinlich ihn, das er machen lassen würde.
Ja. Dominik?
Für mich ist es der dreimalige MVP in der Woche eineinhalb und das ist Lamar Jackson, Baby.
Let's go!
Ey.
Ey,
mal ganz ehrlich, der Typ ist 88 Yards runtergegangen. Mit Tylan Wallace, Rashad Bateman war verletzt, Tylan Wallace, Keaton Mitchell und wie heißt der Letzte? Ich kann mich nicht mal erinnern an den Letzten, es war der 5th-String-Receiver.
Yeah,
und er geht 88 Yards komplett perfekt runter, macht einen Touchdown.
In Hostile Territory.
In Buffalo.
Regen und Schnee.
Und Dart nach Dart nach Dart. Und dann halt war ein Drop. Darf nicht passieren in so einer Situation, aber okay, passiert. Und wegen einem Drop geht er nicht mit einer Chance wenigstens vielleicht in Overtime. Bills hatten ja noch 1:39 und 2 Timeouts. Aber das war für mich genau, wo er MVP gewonnen hat und es nochmal bewiesen hat.
Du bist dabei, ne?
Ich bin dabei, Lamar Jackson. Ich habe seinen Arm. Ich bin traumatisiert von der Zeit, wo ich am College war und gesehen habe, wie er den Ball werfen kann, als er bei Louisville war, auch mit einem unspektakulären Roster. Und ich denke, der macht dasselbe. Und du hast immer noch diesen Faktor, dass wenn das Play nicht funktioniert, dass er vielleicht die 15 Yards mit seinen Füßen holt.
Yep.
Es ist schwer zu schlagen.
Ja, cool. Alrighty. Interessante Frage hier. Wie oft steht man im Huddle als Spieler und denkt, das Play macht überhaupt keinen Sinn? von der Defense nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Defense-Standpunkt, wenn der irgendeinen Blitz callen oder vielleicht in einem Two-Minute, wo du denkst, hey, jetzt lass einfach Safe-Coverage spielen, passiert mal. Aber so normalerweise auf Defense, so, hey, wir sind okay. Wir können es irgendwie figuren out.
Wenn wir jetzt einen Blitz callen und Man-Coverage, gut, dann covert halt eure Jungs und dann kommen wir mit dem Blitz nach Hause. So,
genau. Aber Offense kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein bisschen anders.
Also ich versuche da nicht so mit reinzudenken und generell, wenn ich auf dem Platz bin, dann hat das Ganze einen Grund. Aber ich weiß, viele, viele Jungs, besonders Wide Receiver, sind immer sehr, sehr schnell mit der Kritik.
Ja, also ich kann es ja nicht sagen. Ey, Bruder, mein Job war, geh raus, kick den Ball links, rechts oder durch die Stange. Na, da gibt es nichts anderes. Aber es gibt zwei Spielzüge und zwei Art von Spielzügen, die ich persönlich hasse, wenn ich die anschaue, kotze ich fast. Und das haben die Bears die ganze Zeit dieses Jahr gemacht mit Waldron. Und das war dann, entweder hast du drei Receiver auf einer Seite, die dann versuchen, eine Zone zu attackieren, rennen dann alle in die gleiche Richtung und du hast irgendwas Spätes, das dann auch noch auf diese gleiche Seite kommt. Dann hast du drei oder vier Leute von deinen Receivern in einem 5 bis 8 Yard Kreis und du kannst wirklich mit einem Corner und vielleicht ein Safety over the top alle stoppen. Ich hasse das anzuschauen, weil das ist schlechtes Design. Du kannst mit einem Spieler deine ganze Offensive verwirren, weil der Quarterback muss ja werfen und du als Defensivspieler in der Zone reagierst, schaust die Augen an, er wirft underneath, jetzt mach ich einen Tackle oder Pass broken up. Ach, du willst tief gehen, kann easy Interception fangen. Es ist das oder all hitches. Du rennst mit 4 Receivern tight end, 3 Receivern all hitches. Ich hasse die Spielzüge.
Diese eklige West Coast.
Jetzt als Spieler krass hassen würde, wahrscheinlich als ist ein Onside-Kick. Das Ding, dass das erfolgreich wird, ist ungefähr zero. Und Dan Campbell ist was zweimal, hat für, du kannst ja nicht mal mehr einen Surprise-Onside machen. Du musst denen sagen, hey, wir kicken einen Onside. Und das Ding, so als Spieler, so, boah, shit, da würde ich sagen, ja, okay, da hätte ich wahrscheinlich keinen Bock drauf.
Es kommt auf den Onside-Kicker an, würde ich sagen.
Detroit,
was ist
Reeves Maven hatte die Hand dran an dem Detroit One. Also der hätte auch funktionieren können.
Aber die hatten einen in ein paar Spielen davor, wo sie irgendwie, weißt du noch, wo sie das Ding ganz knapp verloren hatten. Gegen wen war das? Egal. Als Spieler hätte ich keinen Bock drauf, weil einfach der Erfolg, der Prozentsatz ist.
Es gibt auch keine Überraschung mehr. Keine Überraschung mehr, das ist ja, sehe ich.
Okay, nehmen wir noch eine mit. Was genau passiert in der Halbzeit im Lockerroom? Alle sitzen und der Head Coach sagt was oder wie läuft das ab?
Wer will es erklären? Was ich erlebt habe, Offense, Defense split up. Erstmal, du gehst erstmal separat, du setzt dich erstmal hin, da sind dann Tafeln und Stühle. Die Coaches besprechen sich kurz im Nebenzimmer. Dann kommen die Koordinatoren, reden mit ihrer Seite. Dann kommt der Head Coach, ruft alle zusammen, sagt ein paar Worte und dann geht's wieder raus. Du hast nicht viel Zeit. Das heißt, meistens ist es zuerst trinken, essen, pissen und dann gehst du sofort zu deiner Unit, hast da die kurze Besprechung, Teambesprechung und wieder raus.
Boom. Ja. Was, wie lang ist eine Halbzeit? Was ist das, 15 Minuten?
Ich glaube, es sind sogar nur 10.
Oder 10. Ja. Ganz ehrlich, im Lockerroom fühlt sich es an, als wären es ein paar Minuten. Du kommst rein, bababam, wie Jakob erklärt und dann musst du auch schon wieder rausgehen. Also.
Ich glaube, College sind 15, NFL 11 oder sowas.
Okay.
Ja. Aber es gibt einen Konstanten. Es ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Du gehst rein und du hast irgendwelche O-Liner, die sagen, man, they trash, they soft. Jedes einzelne Mal. Jedes Mal. Du kannst mit 40 Punkten gewinnen oder verlieren und die sagen immer das Gleiche zur Halbzeit.
Ey, das ist eine Observation, wie nur ein Specialist sie machen kann. Weil jetzt, wo du es gesagt hast, hast du hundertprozentig recht. Jedes Spiel, wo ich gespielt habe, hat irgendwann jemand in der O-Line, auch wenn es ein Backup war, der gar nicht auf dem Feld ist, ja, gesagt, man, they're soft, man. They're, we just need to run the ball. They're trash.
Man, der ist gut. Wollen wir noch eine?
Ah, komm, eine. Dominik, geht. Ja, nein, let's go.
Hier ganz kurz. Wann kommt Amon Ra in Podcast, fragen Sie. Was ist da los,
Mann? Ja, Dominik, du hast deine Nummer bestimmt, ey. Schreib mir mal.
Ich hab nicht deine Nummer. Nummer, antwortet mir nicht. Was soll das?
Du hast die alte Nummer, Bro. Bubbles, deine Bubbles gehen grün.
Shit. Aber nee, ganz easy. Wer gewinnt den Super Bowl? Wie seht ihr das Matchup? Dominik, du bist unser Gast, du darfst sagen.
Ach, ihr seid ja die professionellen Chiefs-Hater hier. Ich durfte auch in meiner Karriere 2-mal gegen die Chiefs antreten, war 1-1, habe einmal im Arrowhead gewonnen, also.
Okay.
Kann man sagen. Das war das Spiel, wo nach dem Spiel kamen die Gerüchte raus, ob wir eine Victory Lap gemacht haben.
Und ach, ich mit dem Bus? Ja.
Bruder, ich confirme das jetzt einfach. Ja, Gruden war einfach auf dem Lautsprecher und gesagt, man, we just took over the champs, now we're gonna be the champs. Und wir waren ass danach. Wir waren komplett ass. Aber, oh, der ist krass, Mann. Aber ich gehe trotzdem mit den Chiefs. Ich will den Threepeat sehen. Ich glaube, es ist historisch, dass wir sowas erleben. Ist crazy. Mhm. Und dann kann Mahomes wirklich sagen, er braucht nur noch 3 in den nächsten 15 Jahren, sagen wir mal. Und dann hat er mehr als Brady. Das ist,
oh. Oh, yeah, yeah. Lass mal kurz in die GOAT-Debatte reingehen. Wenn er das Ding jetzt gewinnt, wie nah ist er an Brady dran?
Ich glaube...
Ja? Glaubst du so knapp?
Es ist schon knapp. Er ist der also, zweite, ist der zweite Name.
Der Junge in 7 Jahren, seitdem er startet, war er jedes Mal in der AFC Championship. Aus diesen 7 Jahren ist 5-mal in den Super Bowl eingezogen. Also das ist schon pervers, Mann.
Und 2 gewonnen? Potenziell 3.
3 gewonnen? Ja, das ist der
4. Das vierte. Aber ich sag so, er muss mehr Titel als Brady holen.
Also ich weiß nicht, diese ganze Titeldebatte, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende
macht. Ja, weil Patrick Mahomes ist 17-3 als Starter in den Playoffs. Und weißt du, wer 2 von diesen 3 Siegen hat gegen ihn?
Brady, ha? Huh?
Tom Brady.
Mhm. Ja, und eine natürlich im Super Bowl, was halt Big Time war.
Mhm. Nee.
Aber ja, ganz kurz, ich sag auch, ich habe tatsächlich noch nie gegen die Chiefs gewonnen, ne? Ich habe 3-mal gegen die gespielt, natürlich die riesen Niederlage im Super Bowl war eine bittere. Aber ich glaube, die Scriptwriter werden einfach das Ding zumachen. Ich glaube, die wollen den Threepeat sehen. Und ich gehe, glaube ich, auch mit den Chiefs, Mann.
Also ich glaube, wenn du mich jetzt als Experte fragst und einfach sagst, okay, du hast Geld auf das Spiel, auf wen setzt du, dann setze ich auf die Chiefs. Weil die Eagles für mich, da gibt es so verschiedene so Fragezeichen der Offense, ob die Offense gegen die Chiefs Defense gut aussehen wird. Die Chiefs Defense ist gerade wirklich sehr stark. Die Eagles haben die Commanders so deutlich schlagen können, aber die Commanders Defense war jetzt auch nicht eine starke Defense. Und ich glaube, leider werden wir tatsächlich das Threepeat sehen.
Ja,
Wenn es niemand sehen möchte.
Weißt du, was ein ganz krasses Matchup werden wird, ist der Tush-Push-Mann gegen die Chiefs-Defense. Weil die haben, Alter, Josh Allen, die haben die ja komplett zerstört. Das wird interessant, Mann. Ob die das Ding stoppen können.
Ja. Aber auf jeden Fall, glaube ich, eine Show, aber ist krass, Mann.
Was würdet ihr denken, ist wahrscheinlich ein Eagles-Sieg oder dass Travis Kelce einen Antrag zu Taylor Swift nach dem Super Bowl Sieg macht.
Das Ding, aber ganz, da ist auch eine interessante Statistik. Du weißt, seitdem, wenn sie im Stadion ist, die Chiefs haben noch nie verloren.
Boah.
Ja.
Oh, okay. Also
wenn sie im Stadion ist, dann weißt du ganz genau, wo du dein Money hintust.
Gib den Eagles-Fans doch keine Ideen, Digga. Die stechen in die Reifen von deren Private Jet, Bro, damit die einen Platten hat oder so.
Aber sie ist ja Eagles-Fan. Sie ist ja als Eagles-Fan aufgewachsen, was witzig ist. Sie kommt ja aus Pennsylvania.
Mhm. Und die aber nehmen das ernst, ich glaub Bro.
Nicht. Glaubst du, der würde so ein öffentliches Ding machen?
Ich weiß nicht, Mann. Bruder, Travis Kelce hat seine eigene Dating-Show gehabt. Guck dir den Mann an. Der würde sowas hundertprozentig tun.
Oh, der und sein Bruder, Bro. Also vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht erzählen können, dass die Kelce-Brüder mal ganz Amerika praktisch einnehmen, was auf der Kulturfront. Mhm. Und das ist eine Fusion der dunklen Mächte. Taylor Swift, Patrick Mahomes, Kansas City, Digga, das ist ein ganz dunkles Dreieck, was da unten regiert. Sei ihnen gegönnt. Ich hoffe trotzdem, dass die Eagle gewinnen. Fragen, das war's für heute. Dann würde ich sagen, ich runde das Ding mal ab, lande den Flieger. Dominik, danke fürs Kommen, danke fürs Zeitnehmen. Sag noch einmal, wo die Leute dich finden können auf Social Media und wo die Leute deine Karten finden.
Ja, The Dabs Collects ist für die Karten und dann einfach The Dabs ist mein normaler Instagram-Handle.
Shoutout an The Dabs. Danke fürs Kommen, danke fürs Einschalten. Game Changers Folge 43. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.
Peace out.